Herzlich willkommen zu einer Folge 110 Kilometer.
Ein Podcast über das Verbundensein.
Mit Annalena
und Manu.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge 110 Kilometer. Schön, dass ihr da seid, dass ihr uns hört. Wir haben heute zwei Gästinnen dabei. Wer das heute ist, liebe Ines, liebe Birte, herzlich willkommen.
Schön, dass ihr da seid.
Ja, danke euch.
Wir machen am Anfang ein kleines Einstiegsspiel mit euch. Und das funktioniert so, dass ich immer zwei Sachen nenne und dazwischen die kleinen Wörter entweder oder setze. Und ihr entscheiden müsst, was passt besser zu euch und vielleicht auch ein bisschen erzählen könnt, damit wir euch so ein bisschen kennenlernen. Genau. Und wir starten mit der Frage Hildesheim oder Hannover?
Oh, das ist schwierig. Aber ich sage jetzt Hannover, weil ich da mal gewohnt habe.
Okay, Hannover.
In Hildesheim auch, fällt mir gerade ein.
Ich schließe mich an.
Die Erinnerungen an Hildesheim sind wohl nicht so stark geblieben.
Nicht.
Also mit Team Hannover seid ihr auch sehr bei mir. Ich wohne ja in Hannover, das passt schon gut. Dann die Frage.
Können wir uns gut zu verbinden.
Genau. Die Frage WhatsApp, Instagram oder TikTok?
WhatsApp.
WhatsApp bei Ines? Bitte?
Instagram.
Instagram, ja. Ich bin ehrlich gesagt sehr neu im TikTok-Game. Das ist irgendwie. Da merke ich dann, dass ich doch ein bisschen älter werde schon. Krisamesse oder Weltjugendtag?
Krisamesse.
Krisamesse.
Okay. Das kam wie aus der Pistole geschossen.
Wow, kann einer von euch nochmal erzählen, was die Krisamesse ist, für die, die sie vielleicht noch nicht kennen?
Und was euch damit verbindet, dass ihr da so schnell dabei wart.
Ich fange mal an und Birte ergänzt mich. Krisamesse ist so ja das zentrale Jugendevent bei uns im Bistum, was auch schon Jahrzehnte Tradition hat. Wozu ursprünglich mal der Bischof eingeladen hat, immer nach Hildesheim an Dom. Das wird verbunden mit der eigentlichen Krisamesse, bei der die Krisamöle und genau geweiht werden. Und das wurde eben verbunden mit einem großen Jugendevent und einer Jugendmesse. Und da treffen sich alle Verbandsleute, Messdienerinnen und Messdiener, alle, die bei den Kursen irgendwie im letzten Jahr dabei waren. Das ist so ein bisschen, ja, finde ich irgendwie total cool, weil es ziemlich groß ist oder immer ziemlich groß war vor Corona. Wir sind gespannt, wie es dieses Jahr wird. Und es hat so ein Wiedersehens, ja, so eine Wiedersehensfreude. Man trifft aber auch immer neue Leute, man entdeckt Neues. Und ich finde, das hat was. Ja, total Begeisterndes. Ich kannte das nicht aus meiner Jugend. Ich komme nicht hierher, sondern aus dem Bistum Münster. Da gibt es das nicht in der Art. Und ja, das hat irgendwie was, wo man auch auftanken kann. So, das finde ich ganz cool. Und ist halt noch eine Größe, so im Dom und auf dem Domhof. Das ist ganz charmant. Weltjugendtag ist mir persönlich zu viel. Da, weiß ich, kriege ich irgendwie, das ist mir zu viel.
Kommt die Welt zusammen.
Genau, und ich kann total nachvollziehen, dass manche das großartig finden, aber ist halt nicht meine Form. Genau. Ja. Aber Birte, du hast, glaube ich, auch noch ganz viele Erfahrungen mehr mit Krisamesse.
Genau, für mich war die Entscheidung auch überhaupt nicht schwer. Die Krisamesse ist auch schon in den Jugendverbänden eine Intuition für sich. Es kommen viele JugendverbandInnen dort zusammen, haben Stände, wo Aktionen gemacht werden können, wo sie sich ja, den anderen, die da hinkommen, auch so ein bisschen vorstellen können. Einfach einen netten Tee trinken, eine Waffel essen und ja, vielleicht auch so ein bisschen über politische Themen reden. Genau, beim Weltjugendtag, die Menschenmassen, die schrecken mich auch so ein bisschen ab. Ich war zwar auch in Krakau und fand das auch echt cool, aber ich weiß nicht, ob es jetzt damit zu tun hat, dass man dann doch schon etwas älter wird. Aber wenn ich jetzt auch an das hügelige Lissabon denke und ganz viele Menschen dann. Fällt die Entscheidung noch einfacher.
Dann doch lieber der kleine Domhügel.
Ja. Wann ist denn nochmal die Krisamesse?
Das ist immer der Mittwoch vor Ostern.
Also, okay, ne, weil also ist nämlich jetzt auch bald. Ja.
Genau, weil die Öle kommen eigentlich in der Osternacht das erste Mal, ist jetzt so theologisch hier, zum Einsatz. Der klassische Tauftermin der Kirche. Ja. Und die werden quasi kurz vorher
alle nochmal hergestellt und verbreitet, genau. Damit in jeder Gemeinde und überall da genügend Öle für all die Kinder und Menschen, die getauft werden, irgendwie sind. Ne?
Ja. Genau, das war der
voll Gedanke. Gut. Das war ja einfach. Nächste Frage. Fitnessstudio, Draußensport oder Teamsport?
Draußen.
Ja, draußen, aber ich gehe schwimmen. Also das ist auch...
Auch drin, ne? Aber nicht im Fitnessstudio.
Ja, drin, aber es ist halt Fitnessstudio.
Voll, ja. Seid ihr Frühaufsteher oder Langschläferin?
Also ich bin Frühaufsteherin.
Ja, auch eher Frühaufsteher. Wobei, also halb sieben.
Ich bin
sieben,
immer alleine so. Mit Langschläfern.
Ja, aber es kommt ja auch drauf an, wen man fragt. Ne? Also meine Lieblings... Also so am Wochenende mag ich auch halb neun. Also das finde ich sehr angenehm. Und da ist dann die Frage, ist das mal früh aufstehen oder tendiert das schon zu spät? So, also so bis zwölf kann ich nicht schlafen.
Ein bisschen Interpretationsfreiheit tut nicht weh, ne? An der Stelle.
Ihr habt ja gesagt, Krisamesse ist immer auf dem Hildesheimer Domhof. Und jetzt die Frage, lieber Versammlungen treffen auf dem Hildesheimer Domhof oder da überhaupt Dom herum oder Woldenberg? Was ist euer Ort?
Gibt es einen Joker?
Okay, der erste Joker wird hier schon gezogen. Ja, ist wohl schwierig. Birte, hast du eine Wahl?
Ich glaube, ich würde mich dann eher für den Woldenberg entscheiden, wenn ich jetzt zwischen Domhof und Woldenberg mich entscheiden müsste.
Magst du noch mal erzählen, was der Woldenberg ist? Oder was dich damit verbindet, was da so stattfindet?
Genau, also ja, der Woldenberg ist ja die Jugendbildungsstätte des Bistums Hildesheims. Und es ist auch so schön, wenn man da reinkommt, hängt ein Bild mit ja, der Phrase, an diesem Haus hängt mein Herz. Und ich glaube, das beschreibt es auch ganz gut. Gerade für viele junge Menschen, die dort regelmäßig zu Kursen oder wir haben doch unsere Diözesanversammlung, die da hinkommen, verbinden sehr, sehr viel mit diesem Haus. Ja, und finden in diesem Haus irgendwie Heimat und das ist mega, mega schön. Ja.
Voll gut. Also das ist so das Haus der Jugend. Ich muss ehrlich sein, ich war da noch nie. Aber auch einfach, weil ich in meiner Jugend, ich hatte nicht so den Kontakt zur Kirche, deswegen, genau, war das. Und jetzt, weiß ich nicht, vielleicht müsste ich mich einfach mal nochmal anmelden, ne? Ich bin noch nicht 27. Ist das noch okay? Vielleicht als Teamerin oder so mit einschmuggeln.
Das geht, genau. Wir nehmen dich mal mit auf eine Hausführung.
Ja, das wird Zeit. Manu, warst du schon mal auf dem Woldenberg?
Ich war tatsächlich mal auf dem Woldenberg und habe da Silvesterfreizeit mit der charismatischen Erneuerung gefeiert. Das ist halt ein wunderschönes Haus, wo man halt ganz viel Platz halt auch hat, ne? Und verschiedene Gruppen für verschiedene Events und verschiedene... Ideen halt auch einladen kann. Ne?
Ja.
Das finde ich sehr, sehr gut daran. Es gibt diesen wunderschönen Turm und wenn man da oben ist, wenn es um 12 Uhr dieses Feuerwerk gibt, dann sieht man so überall über die ganze Region so, also der Woldenberg ist ja in der Nähe von Salzgitter, ne? Und das ist alles eher tendenziell ein bisschen flach. Das heißt, bei gutem Wetter kann man ziemlich weit sehen, wobei sich das dann auch schnell erledigt mit den vielen Rauchwolken, die sich dann bilden.
Ja, das war es erstmal mit den Fragen. Jetzt haben wir schon so ein bisschen was von euch gehört, wissen aber noch gar nicht genau, wer ihr seid und was ihr im Bistum so macht. Birte, möchtest du vielleicht einmal kurz mit 3, 4 Sätzen erzählen, was machst du im Bistum Hildesheim und vielleicht auch, warum bist du heute hier in diesem Podcast?
Genau, ja, ich wurde eingeladen, weil ich eine Vorsitzende des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend im Diözesanverband Hildesheim bin. So heißt das Ganze förmlich. Wir sind momentan zu fünft im Vorstand, arbeiten da zusammen, hatten jetzt gestern auch unsere erste Vorstandssitzung seit unserer Vollversammlung im November. Wir starten jetzt endlich wieder richtig los. Genau, und ich darf seit 2017 im Vorstand sein und befinde mich jetzt so im Endspurt meiner BDKJ-Karriere sozusagen. Ich werde Ende November dann ausscheiden. Aber ich freue mich jetzt so auf das letzte Jahr und da nochmal richtig was zu reißen. Und jetzt so nach Corona geht es endlich wieder los und das macht eigentlich wieder richtig Spaß.
Wow, das heißt so 6, 7 Jahre, ne? Das ist schon eine lange Zeit bei dir.
Ja, oder 6 Jahre dann.
6 Jahre dann, krass. Ja. Und BDKJ ist so das Dach und darunter sind dann ganz viele Verbände, die es im Bistum gibt.
Genau, so? Genau, der Bedeckert ist der Dachverband der katholischen Jugendverbände. Im Bistum Hildesheim sind wir 7. Genau, und ja, ein unserer bekanntesten Mitgliedsverbände sind die PfadfinderInnen, also die DPSG, ansonsten natürlich noch Kolpingjugend, die auch relativ bekannt sind, ja, die christliche Arbeiterjugend, die Malteser, sportlich dürfen wir auch sein mit der DJK, genau, und noch die KSJ und die KJG, also die katholische junge Gemeinde und die katholische studierende Jugend. Und zusammen dürfen wir genau im Bistum Jugendverbandsarbeit machen, Kurseteam, persönlichkeitsorientierte Kurse, Jungleiterkurse, aber auch klassische Gruppenstunden und ja, Zelte aufbauen und gemeinsam gute Zeit haben.
Ja. Nice. Ja, vielen Dank, dass du uns da schon mal so einen kleinen Einstieg gegeben hast. Vielleicht auch für die, die sich da nicht so auskennen, nochmal zu hören, was das für eine Vielfalt ist. Also ich finde das, ne, also dieses Aufzählen so, das gibt es und dies. Und alle haben so ihre eigenen spezifischen Formen oder Themen. Das ist schon voll schön. Ines, was machst du im Bistum Hildesheim und wo bewegst du dich so?
Ja, ich bin quasi für die andere Seite der Jugendarbeit da, also die amtskirchliche Seite. Ich leite die Abteilung Jugendpastoral im bischöflichen Generalvikariat, also in der zentralen Verwaltungsbehörde dieses Bistums. Und da gibt es eben eine Abteilung für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene. Die darf ich leiten und da gemeinsam mit den KollegInnen, Kollegen bei uns im BGV, aber auch in der Fläche, ja, gemeinsam mit jungen Menschen unterwegs sein, zu schauen, welche Projekte können wir für die machen, Krisenmesse organisieren, Weltjugendtag organisieren, das gehört auch dazu. Genau, und irgendwie, ja, zu schauen, wie können junge Menschen Räume auch irgendwie für sich entdecken, für sich erobern, wo sie ihren Glauben leben können und wachsen können für ihr Leben.
Jetzt ist ja das Bistum, wie wir ja schon auch gehört haben, ein bisschen groß. Und Hildesheim ist ja eher ein bisschen im Süden und dann gibt es ja im Norden ja auch ganz viel. Also wie schafft man es mit so einem großen Flächenbistum eigentlich so in Verbindung zu sein und auch präsent zu sein, beziehungsweise Jugendarbeit und Pastoral zu gestalten?
Also ganz ehrlich, im Moment schaffen wir das gar nicht. Das also ist eine mega Herausforderung, glaube ich. Wir suchen da immer wieder nach Wegen, wie können wir auch das mit Stellen, mit Projekten und so weiter. Das ist, glaube ich, ein Suchen, ein Versuchen und so ein, ja, Schritt für Schritt vor sich hin tapsen. Und ich glaube, das wird es auch immer sein. Also, dass es immer so ein bisschen Ad Experimentum sein wird. Mhm. Weil sobald wir denken, yeah, jetzt haben wir den richtigen Weg, kommt entweder irgendein Virus, oder jugendliche Lebensrealitäten verändern sich oder der Kontext von Schule verändert sich. Also ich glaube, damit muss man irgendwie auch ein Stück weit aushalten. Das ist okay.
Genau.
Ich glaube, was aber ganz wichtig sind vor allem persönliche Beziehungen, gerade in unserem Bistum. Also dass man sich dann zum Beispiel bei einer Krisenmesse kennt und trifft und da irgendwie wieder trifft und wenn es einmal im Jahr ist. Dass man sagt, keine Ahnung, es gibt Veranstaltungen auf dem Wohnberg für ein Wochenende, wo man aus dem ganzen Bistum herkommt. Und dass es auch so zentrale Veranstaltungen und Treffen gibt, die dann die Arbeit in den Gemeinden, die Projekte, Initiativen, Verbandsgruppen ergänzen. Das ist also kein Gegeneinander, sondern am Ende, glaube ich, braucht es dann enges Zusammenspiel von dem, was vor Ort, in Verbänden, in Gemeinden, in Projekten, wie auch immer, stattfindet. Und gleichzeitig braucht es dieses Verzahnende. Und da versuchen wir irgendwie auch nochmal unseren Beitrag zu leisten.
Ja, es ist ja auch ein bisschen diese Suche nach der eierlegenden Wollmilchsau, ne, die man da so ein bisschen, ja, die immer auch ein Stück weit unvollständig bleibt, ne, glaube ich. Also durch diese Dynamik, die ja das Arbeitsfeld auch, glaube ich, mit sich bringt. Ne? Also ich glaube, kaum irgendwo verändern sich auch die Umstände so wie in so den jungen, dynamischen Jahren, ne, glaube ich.
Ja, und ich glaube, gleichzeitig gibt es immer auch ganz viele verschiedene Bilder, was Jugendarbeit macht. Mhm. Also, ich bin auch in der katholischen, genau, Erwartung, ich bin auch in der katholischen Jugendarbeit groß geworden, war Messdienerin und Firmenkatechetin und war mal Weltjugendtag in Köln, so. Und habe dann natürlich auch noch meine Bilder, die mit dazu beigetragen haben, dass ich das mache, was ich mache. Und muss gleichzeitig aber auch immer so diesen Schritt zurückgehen und sagen, ja, ist halt auch 20 Jahre her. So. ist halt auch verdammt viel Zeit. Und ich glaube, das an unterschiedlichen Stellen, in den unterschiedlichen Hierarchiestufen, das immer wieder zu machen, ist, glaube ich, eine Aufgabe, vor der wir noch stehen. Auch in Gemeinden, bei hauptberuflichen, ehrenamtlichen, auf allen Stufen unseres Bistums, da immer wieder zu gucken.
Stimmt, ja.
Ja, aber es geht nicht darum, was vor 50, 40, 15 Jahren aktiv war, sondern was ist heute dran. Und das,
ja,
da sind wir dran.
Wie nimmst du das wahr, Birte, mit Veränderung? Also Kirche ist ja jetzt nicht so bekannt für sich verändern oder so, aber gerade in der Jugend oder in der Verbandsarbeit, gibt es da viele Veränderungen und ist da auch Veränderung möglich?
Ich glaube, dass gerade in der jungen Verbandsarbeit es natürlich einfacher ist als in der Amtskirche, aber wir momentan auch langsam an dem Punkt sind, wo Veränderung losgestoßen wird, wo wir auch selber merken, okay, dieses starre Konzept von vielleicht Wahlämtern auf x Jahre ist nicht mehr das, was attraktiv für junge Menschen ist. Es ist mehr so agile Projekte, wo sie mitmachen wollen. Verbände müssen schauen, was wollen Kinder und Jugendliche momentan? Was brauchen sie? Das hat sich auch durch Corona extrem verändert. Ich glaube aber, dass da Jugendverbände auch ein guter Player sind ein Ort sein können, wo Kinder und Jugendliche sich einfach entfalten können und man erstmal hinkommen kann und schauen kann, was brauche ich als Mensch eigentlich erstmal und da einfach ein gutes Angebot sind. Aber genau, Veränderungen sind, glaube ich, gerade in dieser Zeit in allen Bereichen zu sehen.
Ja, ich dachte gerade, das knüpft an unsere letzte Folge an mit der Flexibilität auch fürs Ehrenamt. Also das ist einfach mehr, ne, also so wie du beschreibst, mehr Flexibilität braucht nicht dieses starre, lange Zeiten, ne, irgendwie so, sondern sich da, genau,
im agiles. Im Studium haben wir immer mal gelernt, wie man die Kirche in Deutschland am besten beschreiben könnte, wäre mit The Verein. Das hat ein Professor immer wieder gebracht, weil das Vereinswesen natürlich ein wesentlicher Bestandteil und auch ein wesentlicher Charakterzug auch, ne, der kirchlichen Strukturen auch ist. Ne? Jetzt ist zum Beispiel beim BDKJ das Motto katholisch politisch aktiv. Birte, wie würdest du sagen, füllt sich das konkret mit Leben beim BDKJ?
Also katholisch einfach durch unsere Grundwerte. Ich glaube, das ist das, worauf die Verbände auch aufbauen, jetzt nicht Amtskirche als starres Konstrukt, aber ich glaube, die christlichen Werte sind einfach A und O in den Verbänden und auch Lebensrealität, wie das dann letztlich mit Amtskirche einhergeht, ist immer unterschiedlich, aber das ist einmal der Punkt, der dadurch ausgefüllt wird. Politisch einfach dafür, dass wir uns um bessere Rahmenbedingungen für Jugendverbandsarbeit einsetzen in Kirche, aber auch in Landespolitik dort aktiv sind und aktiv einfach Verbandsarbeit vor Ort, in dem Ferienlager stattfinden, Gruppenstunden.
Wo liegen die Unterschiede? Also ihr habt gesagt, das eine ist irgendwie Jugendpastoral, vom Bistum die Strukturen her, Amtskirche, das andere sind die Verbände. Was sind da konkrete Unterschiede? Kann man das so benennen, dass es da konkrete Sachen gibt, in denen sich eure Arbeit auch unterscheidet?
Ich glaube erstmal, dass das Jugendverbände demokratisch legitimiert auch nochmal arbeiten. Also ne, das ist egal auf welcher Hierarchieebene und das fängt ja in den Ortsgruppen an und zieht sich dann bis auf Bundesebene. Das
gewählt und das wird. Bei dir jetzt zum Beispiel nicht. Also du hast deinen
ich
Job bin, bekommen im Bewerbungsverfahren.
Ich wurde gefragt, ob ich den Job machen will. Genau.
Ja. Okay,
Das ist, glaube ich, ein Unterschied. So. Mhm. Und das ist auch nach meinem Verständnis, Birte kann da ja gleich ihr daneben legen. Zumindest so, also ich war selber auch mal im BDKJ auf Kreisebene, lange als Vorsitzende. Es gibt halt, da ist dieser Verein, was du gerade, Manuel, gesagt hast, damit mit Satzung und Kassenprüfung und dies, das gibt aber auch enorm viel Handlungssicherheit. Also da kann jetzt kein, was weiß ich, Priester reingrätschen und sagen, nee, ist nicht. Sondern, ne, also das ist manchmal mega anstrengend, aber erstens habe ich da unfassbar viel gelernt und könnte das sonst meinen Job heute auch nicht machen. Und da bin ich echt dankbar. Und ich glaube, da braucht es auch das. Da muss man immer gucken, wie kann man das anpassen. Und bei uns ist es halt am Ende, glaube ich, von daher würde ich auch gar nicht sagen, dass eines, ich glaube, es braucht beide Säulen, damit es gut gehen kann. Und bei uns, glaube ich, ist es nochmal so, dass wir sagen, okay, wir schauen auf all das, was noch da ist, also zum Beispiel MinistrantInnen, welche Projekte und Initiativen, die man nicht in eine Form packen kann, gibt es noch? Wo gibt es vielleicht auch keine Verbandsgruppen mit Ferienlagern, dass da irgendwie nochmal KollegInnen, die in den Fachstellen sind, was anbieten? Wo braucht es nochmal andere Formen von Qualifizierung? Wir sind bei der oder sind aktiv bei der Prävention von sexualisierter Gewalt. Da machen unsere ReferentInnen die Schulung für die Engagierten. Also glaube ich, ne, das ist irgendwie so, man hat ein großes Aufgabenportfolio und das eine wird durch die Jugendverbände ganz großartig abgedeckt. Und bei uns ist es nochmal anders. Und ich glaube da, ja, manche Jugendlichen oder jungen Erwachsenen werden Pfadfinderleiter, manche werden MinistrantInnenleiter und manche machen auch beides. Also da muss man sich, glaube ich, auch nichts vormachen in den Gemeinden. Gibt es da nicht die Trendschärfe oder so und soll es auch nicht geben. Wir fragen niemanden, was er macht, sondern am Ende sind wir, glaube ich, alle irgendwie für junge Menschen da und mit denen unterwegs.
Also sehr viele Verbindungen dann auch zwischen den einzelnen Gruppen oder...
Das wäre nämlich jetzt meine Frage gewesen, wo sich die Arbeit auch gut verbindet, ne? Und ergänzt wahrscheinlich, weil darauf seid ihr ja auch jeweils angewiesen.
Ja, also es fängt bei der Krisamesse an, die wir gemeinsam feiern und ich glaube auch, die dadurch besticht, dass es eben dieses bunte Bild gibt auf dem Domhof und dass dann auch die DPSG mit ihren Bannern oder Körperjugend, wer auch immer, mit einzieht und die MinistrantInnen. Also nicht entweder oder, sondern da irgendwie... zusammen, das ist genauso, mit den hauptberuflichen ReferentInnen der Verbände treffen wir uns auch und tauschen uns aus. Das sind für uns wichtige ImpulsgeberInnen. Genau, das gibt sowas wie die 72-Stunden-Aktion, da kannst du, Birte, vielleicht gleich nochmal mehr zu sagen, da bin ich gar nicht so drin, wo wir auch zusammenarbeiten, wo es, glaube ich, ja auch ganz viele Gruppen dann unterschiedlicher Couleur dabei sind.
Und trotzdem, wenn ich da ganz kurz mal reingrätschen darf, halt in meiner Wahrnehmung so, ne, wie ich jetzt so in der Pastoral arbeite, ist es ganz häufig so, der BDKJ bewegt immer so die politischen Themen, deswegen habe ich ja vorher so ein bisschen, ne, in die Richtung gefragt, so das ist immer die Aufgabe des Verbands. So, ne? Und alles, was dann so in Gemeinde an Jugendarbeit passiert, das ist dann alles immer jugendpastoral. So, ne? Also so, es ist wahrscheinlich jetzt sehr pointiert dargestellt, aber also das ist... so wie ich das jetzt häufig auch erlebe, ne? Wie man da die Wahrnehmung häufig dann auch so mitbekommt.
Ja, ich glaube, das ist auch so. Und das ist aber alleine durch die Vertretung, dass zum Beispiel der WDKJ beim Landesjugendring sitzt, als demokratischer Struktur und wir nicht, was ja auch gut ist. So, ne? Also ich glaube, und das, dass da eben eher ein jugendpolitischer Schwerpunkt ist und wir dann... ganz dankbar sind, dass die KollegInnen das machen und eher sagen, okay, wir haben andere Schwerpunkte, stellen auch andere Leute ein, so, im Wissen darum, das Themenfeld ist abgedeckt und freuen uns darüber, so.
Ja. 72-Stunden-Aktion hast du so kurz benannt, Birch oder Ines, wollt ihr noch da zwei, drei Worte zu sagen? 72-Stunden-Aktion, was ist das?
Genau, die 72-Stunden-Aktion ist die Sozialaktion des BDKJs. Und findet das nächste Mal im Mai 2024 statt, also in gut einem Jahr.
Nächstes Jahr.
Genau. Wie der Titel eigentlich schon sagt, 72-Stunden-Aktion, geht es darum, in 72 Stunden etwas Gutes zu tun. Dort können Gruppen sich anmelden und können dann in ihrer Pfarrgemeinde oder an anderer Stelle Sozialaktionen durchführen. Das letzte Mal fand 2019 statt. Da wurden ganz viele Insektenhäuser gebaut, aber es wurden unter anderem auch Räumlichkeiten renoviert, es wurden Flohmärkte veranstaltet, es wurden Gedenktafeln restauriert, ja, viele verschiedene Aktionen im ganzen Bistum. Also das erstreckt sich dann auch von Bremerhaven bis nach Duderstadt und findet ja zeitgleich überall statt. Und ja, wir freuen uns schon mega auf die Aktion im nächsten Jahr und sind gespannt, wie viele Gruppen letztlich wieder mitmachen. Ich glaube, beim letzten Mal waren es auch über 100.
Oh wow, im ganzen Bistum, okay.
Ich habe gerade gerechnet, 5 Jahre ist das schon her, ne? Also das ist echt lange. Also ich hab mich die letzten Jahre auch immer wieder so gefragt, ja stimmt, was ist eigentlich aus der 72-Stunden-Aktion geworden? Ja, aber endlich, 2024, da freue ich mich drauf.
Beim Synodalen Weg gibt es ja auch durch den BDKJ die jungen Synodalen, also dass nochmal spezifisch auch junge Menschen die Chance bekommen, aber man auch sagt, nicht nur das ist eure Chance, sondern es ist auch irgendwie so ein Recht von Jugend, so einen Prozess irgendwie mitzugestalten. Wie seht ihr das? Also vielleicht auch aus beiden Positionen, Birte und Ines. Wie viel Mitgestaltungsrecht habt ihr, was so kirchliche Strukturen angeht? Also sowohl jetzt auf ganz großer Ebene, also Synodaler Weg ist ja so bundesweit, aber auch auf unserer Bistumsebene, da sind ja auch immer wieder Entscheidungen, wofür werden Gelder ausgegeben, was sind so inhaltliche Ausrichtungen, genau, habt ihr da Möglichkeiten mitzusprechen, habt ihr das Gefühl, dass die Stimme der Jugend auch wertgeschätzt wird, auch gehört wird oder dass das eher so erkämpft werden muss? Was sind da so eure Gedanken?
Ja, ich glaube, dass der Synodale Weg eigentlich ein schon ganz gutes Beispiel ist, wie teilweise Jugendbeteiligung geschehen kann. Dass es da natürlich auch noch so einen Nachstellbedarf gibt, es steht, glaube ich, außer Frage. Ne? Also ja, es ist genau wie du schon gesagt hast, es sind unter anderem auch VertreterInnen des BDKJs als junge Synodale vor Ort und glaube ich, haben auch die Kultur dort maßgeblich geprägt, in dem also durch einfach verbandliche Erfahrung von demokratischen Prozessen. Aber insgesamt ist, was Jugendbeteiligung im Bistum angeht, natürlich noch Nachholbedarf. Ne? Gerade wenn man so überlegt, in welche Zukunft die katholische Kirche blickt, müsste da noch viel mehr das Augenmerk drauf gelegt werden. Ja, einerseits Jugend zu beteiligen, andererseits aber natürlich auch noch viel diverser zu werden und vielleicht dann auch ja, frohen Mutes wieder in die Zukunft zu blicken, weil momentan ist es, glaube ich, relativ schwer. Genau.
Ja, ich glaube, ne, dem kann ich zustimmen, Birte. Also ich glaube, ich würde gar nicht sagen kämpfen, also es ist nicht irgendwie, dass es einen aktiven Widerstand gibt, sondern es ist so ein immer wieder neu Anlauf nehmen. Mhm. Also ne, vielleicht wird irgendwie deutlich, was ich meine. Ich glaube, es ist nicht, dass man mit Gegnern die da sagen, nein, wir hören nicht auf euch, ne? Sondern es ist eher, es gibt so viele Herausforderungen, vor wir stehen und so viele Interessensgruppen, nenne ich das jetzt mal, da irgendwie die Stimme der Jugendlichen laut zu halten, ist, glaube ich, erstens wichtig, dass man das, und das braucht Ausdauer, das ist nicht immer einfach. Und gleichzeitig eben auch zu sagen, ja, es geht, wir machen Jugendarbeit, ich glaube, sowohl Jugendpastoral als Jugendverbandsarbeit, stelle ich jetzt mal die These auf, nicht nur für die Jugendlichen, sondern ich glaube, es ist auch wichtig, damit eben Kirche von diesen jungen Menschen lernt. Also wir machen das nicht, damit die nächste Generation der Kirchensteuerzahler rangezogen wird. Das ist mir ein bisschen Humpe. So, sondern irgendwie, wir machen das, damit junge Menschen in dieser Kirche gute Erfahrungen machen können, im Leben wachsen, im Glauben wachsen können, aber auch damit diese Kirche von diesen jungen Menschen, von den Erfahrungen, die die in der Schule und was weiß ich wo machen, auch lernt und sich bewegt und sich selber verändert. Und das, glaube ich, braucht immer wieder Räume, wo man sich zuhört, wo man sich austauscht, wo man sich auch mal auf eine gute Art und Weise streitet. Ich erlebe da ganz viel Offenheit und es gibt auch ganz viele unterschiedliche Stellen, glaube ich, wo das passiert. Ich glaube, es gibt aber auch immer noch Nachholbedarf. Da würde ich Birte zugestimmen. Ja.
Habt ihr konkrete Wünsche oder Ideen, wo ihr sagt, da wäre Jugendbeteiligung möglich? Also es gibt ja jetzt zum Beispiel jetzt den neuen Diözesanpastoralrat. Da bist du ja drin, Ines, glaube ich, als Mitglied. Wurdet ihr da als Verbände gefragt? Oder wurden da irgendwie überhaupt versucht, Jugendbeteiligung irgendwie noch, also in Form von Jugendlichen dann auch möglich zu machen? Oder gibt es so andere Momente, wo ihr so konkret sagen könnt, da wäre Jugendbeteiligung sinnvoll? Oder gibt es zum Beispiel regelmäßige Treffen mit dem Bischof oder sowas, um es nochmal so konkret zu machen? Weil Jugendbeteiligung erstmal so ein großes Wort ist. Habt ihr da so Beispiele oder Wünsche oder Momente, wo ihr sagt, da wurde es auch schon versucht?
Ja, also es gibt einen regelmäßigen Austausch mit dem Bischof. Einerseits der Vorstand trifft sich mehr oder weniger regelmäßig mit ihm, aber es wurde jetzt auch nach Corona wieder ein Treffen im Sommer mit den VerbandsvertreterInnen ja, wieder ins Leben gerufen, was sehr gut auch wieder ankommt, wo auch ja, dann einfach sich bei einem netten Getränk und einer Grillerei ausgetauscht werden kann. Aber ich glaube, dass da noch viel mehr Potenzial ist, auch Jugendgehör zu schaffen. Und jetzt sagt meine Internetverbindung gerade, dass sie instabil ist, aber ich hoffe, es ist noch alles gut.
Wir hören dich
Okay.
noch. Wir hören dich noch.
Okay, perfekt.
Da vielleicht der Hinweis an alle, wir nehmen das gerade digital auf. Genau, deswegen instabile Internetverbindungen.
Auch damit muss man klarkommen.
Wollte ich nicht unterbrechen, bitte.
Nee, alles gut. Genau, aber gerade auch in Räten, also in Gremien, was Kirche angeht, muss viel mehr Jugendbeteiligung stattfinden. Es muss aktiv auf Jugendliche zugegangen werden, wenn es um zum Beispiel Pfarrgemeinderatswahlen oder ähnliches gibt, ne? Weil das ist, glaube, also wenn man sich in junge Menschen einversetzt, muss auch ein Schritt auf sie zugegangen werden, weil natürlich ein gewisser Respekt auch vor diesen Gremien erst einmal da ist, beziehungsweise dieser muss abgebaut werden. Und das kann natürlich einfach ja, passieren, indem man sagt, okay, wir haben eine Quote oder wir haben XY Plätze frei für junge Menschen und wir wollen, dass die aktiv mit uns das Gemeindeleben gestalten. Genau, also das
Sind
wären
ja
halt
alles
so.
Signale, auch dass man Jugendliche da haben möchte. Ne? Das ist ja das, was glaube ich, also so meine Gemeindepraxis, wenn ich da so reingucke, es ist ja häufig das Gefühl, dass man überhaupt etwas bewirken kann, was häufig dann dazu führt, dass die Leute gar nicht erst versuchen, was zu probieren. Ne?
Ja.
Und Möglichkeiten, seine Freizeit zu gestalten, findet man ja auch zu Genüge. Ne? Von dem her muss es ja wirklich etwas sein, wo man das Gefühl hat, hey, hier kann was passieren, hier kann was wachsen, hier kann ich wachsen. Ne? So.
Ja.
Ja.
Und es muss natürlich, es muss ja auch irgendwie Vertrauen aufgebaut werden zu jungen Menschen. Und gerade zu Corona war es dann oftmals noch, dass also dass Gemeindehäuser noch geschlossen waren oder ähnliches und Jugendliche keinen Raum hatten, wo sie sich treffen. Und ich glaube, gerade Kirche kann ein guter Raum sein und ja, ein guter Raum sein, wo Kinder und Jugendliche ihre Freizeit verbringen können, wo Jugendliche sich Räume errichten können und sich austauschen können und einfach ja, außerhalb des Elternhauses sich entwickeln können. Und ich glaube, da muss Kirche auch noch ja, dran wachsen und vielleicht auch noch mal die Türen öffnen.
Ja, und ich würde, also ich glaube, es ist nicht nur wichtig, wie können Jugendliche in Pfarrgemeinderäte oder was weiß ich, sondern auch, wie kann man auch diese Ratsstruktur oder diese Gremienstruktur nochmal so auch gestalten, dass auch junge Menschen da auch mitarbeiten wollen oder da den Sinn erkennen. Also, ne, das glaube ich, dass da eine, diese Motivation auch da ist. Also ich weiß, in meiner Heimatgemeinde war ich auch im Pfarrgemeinderat, das war nicht nur vergnügungssteuerpflichtig. So, ich kann im Nachhinein sagen, ich habe viel gelernt. Damals fand ich es mega anstrengend. Und ich glaube, das irgendwie auch nochmal zu denken, diese nicht nur, wie können wir Jugendliche beteiligen, wie kriegen wir da irgendwie die, ne, da, sondern wie weit sind wir auch bereit, die Arbeitsstruktur, die Bilder, die wir haben, auch da wieder irgendwie hinter uns zu lassen. Oft kommen irgendwie Gemeinden oder pastorale Mitarbeiter oder Ehrenamtliche zu und sagen, ja, wie können wir denn Jugendarbeit in unserer Kirche machen oder in unserem Gemeindeort oder Kirchort, wo auch immer. Und dann finde ich, also dann frage ich auch, ja, wollen Sie das denn ehrlich? Also geht's, worum geht's? Geht's darum, das, was da ist, fortzusetzen? Oder geht es darum, das ernst zu nehmen und wirklich sich mit jungen Menschen auf den Weg zu machen? Und dann heißt das, das Pfarrfest steigt nicht sonntags morgens mit dem Frühschoppen, sondern samstagsabends mit Poetry Slam oder, weiß nicht, Konzert oder keine Ahnung. Ne? Oder man geht halt samstags ganz früh schon los und geht wandern. Also, ne, Jugendliche sind halt manchmal laut und anstrengend und so. Das soll aber so sein. Und ich glaube, das ist dann aber die Frage auch wirklich, ist das wirklich ernsthaft, gibt es da wirklich ernsthaftes Interesse an jungen Menschen? Und dann glaube ich, dann findet man einen Weg. Und wenn nicht, es muss auch keine gemeine Jugendarbeit machen. Wenn man sagt, ist gut, wie es ist, ist das in Ordnung. Dann darf man sich nur nicht wundern, wenn auch keine Jugendlichen kommen.
Richtig. Das finde ich so einen wichtigen Punkt, dieses von den Jugendlichen ausgehen, also zu gucken, ne, was sind deren Wünsche, Bedürfnisse und so, und nicht davon auszugehen, wir möchten wieder jemanden, der das Kinderschminken übernimmt beim Pfarrfest oder der Tische mit aufbaut, weil unsere Senioren leider alle schon einen Hexenschuss haben oder ne, irgendwie so. Also dieses, ne, von den Jugendlichen auszugehen. Und da, Sesamstraße hat ja jetzt letztens Geburtstag, ne, und ich finde diese Wer, wie, was, warum Fragen auch immer sehr wichtig. Das hat mich sehr geprägt, die Sesamstraße. Und eine Frage, wo ich von euch jetzt keine große Antwort erwarte, weil, also ich habe auch selbst keine Antwort darauf, aber ich stelle sie mir bei Jugendlichen und Jugend noch mal mehr als so. Und das ist nämlich meine Frage, wofür? Also Kirche, wofür? Und gerade bei Jugendlichen, wofür brauchen Jugendliche Kirche? Ich weiß, das ist eine super große Frage. Wahrscheinlich könnt ihr auch eher so von euch aus persönlich darauf antworten. Vielleicht ist es auch das große Fragezeichen. Aber ich weiß nicht, ob es für euch auch eine wichtige Frage ist. Für mich ist es irgendwie eine wichtige Frage.
Ja, und ich finde, da gibt es keine theologisch High-End-Antwort. So, also, weiß ich nicht. Ich kann da wirklich, wie du sagst, auch nur aus meiner Geschichte raus. Weil ich glaube, dass junge Menschen Räume, und zwar reale Räume, aber auch Freiräume brauchen, wo sie sich ausprobieren dürfen, wo sie ihren Glauben auf die Spur kommen können und den auch ab und zu wieder vollkommen auf den Kopf stellen. Wo sie Vorbilder haben und Menschen, die sich auch mit ihnen streiten, und wo das nicht mit Noten oder Leistungsdruck oder für was weiß ich was passiert, sondern wo man das einfach machen kann, wo man eine 72-Stunden-Aktion an den Start bringen kann und merkt, yo, wie geil ist das, was wir hier die Welt ein kleines bisschen besser machen können, wo Kinder irgendwie bei den Sternsingern merken, ey, wir tun hier 3 Tage oder wie auch immer richtig was Gutes und helfen Kindern in anderen Ländern und zaubern irgendwie Menschen ein Lächeln aufs Gesicht. So, das, was wir Segen nennen. Also ich glaube, dass das irgendwie so diese Räume irgendwie von Selbstwirksamkeit erfahren, aber das ist, glaube ich, mega wichtig und also, glaube ich, aus meiner Geschichte habe ich in Jugendarbeit mindestens genauso viel gelernt wie in Schule und Studium. Wenn nicht mehr. Es war nicht alles einfach so, aber auch daran bin ich gewachsen. Und ich glaube, auch Jugendarbeit muss nicht immer, geht nicht darum, alles irgendwie mit Glitzer zu bestreuen. So, man darf sich streiten. So, und das gehört dazu. Das passiert in Gemeinden, das passiert vielleicht auch in Jugendverbänden, habe ich eine Ahnung. Also, ne, dass man sich gut auseinandergesetzt. Das glaube ich, ist in unserer Gesellschaft auch mega wichtig, dass man in eine gute Auseinandersetzung geht. Das und zwar auch um das, was einem richtig, richtig wichtig ist.
Danke dir. Bitte, hast du so eine Antwort?
Ich finde das gerade total toll und wollte das einfach gerade nochmal so festhalten, weil, also genau, also die Räume müssen zur Verfügung stehen, ne, dass man sein darf, ich glaube auch zweckfrei sein darf. Es muss Vorbilder geben, das fehlt, finde ich, ganz häufig. Also dann wird hier und da manchmal so ein Raum zur Verfügung gestellt, aber ne, so nach dem Motto, macht mal. Und jetzt dürft ihr, ne? Und genau, dass man auch also ringen darf, ne? Dass es auch okay ist, eben auch mal nicht einverstanden zu sein oder mal wegzubleiben oder mal zu sagen, das ist nichts für mich so, ne? Das, also ich fand das total erhellend gerade, so wie du es zusammengefasst hast. Vielen Dank. Aber ich wollte das Wort nicht abschneiden, bitte.
So. Ja, ich finde, Ines hat das schon sehr gut auf den Punkt gebracht. Gerade dieses Freiräume haben, sich selbst entwickeln dürfen, sich selbst selbst sein zu dürfen und auch selbst entdecken. auch aus meiner eigenen Biografie, glaube ich, kann, also hat das wieder deutlich gemacht, dass Kirche ja das erlaubt. Und glaube da, ja, eine generelle Antwort für das Wofür findet man, glaube ich, nicht. Und glaube ich, sollte man auch nicht, weil sonst würde Kirche sich auch nicht weiterentwickeln und das soll sie ja auf jeden Fall.
Weil manchmal sind offene Antworten auch die besseren Antworten.
Ja, das ist ja auch wieder das, was Ines vorher meinte, wenn man dann die Jugendlichen als Projektionsfläche für alles Mögliche hernimmt, ne? Weil das dann die Jugendlichen sind und die Lösung gibt, wie man, ne, die Jugendlichen für die eigenen Wünsche und Vorstellungen und Hoffnungen da auch immer hernehmen will. Ne? Das ist ja das, worum es nicht geht.
Eine letzte Frage, denn wir sind schon bei unseren 40 Minuten, glaube ich, gleich angelangt. Oh ja. Es geht immer sehr, sehr schnell. Worauf freut ihr euch, wenn ihr jetzt auf das Jahr 2023 schaut, mit den Verbänden, mit dem, was vielleicht dieses Jahr irgendwie stattfindet, klein, groß, wo auch immer, ob im Bistum oder in der Weltkirche? Was sind so Vorfreudemomente, die ihr habt und die ihr mit uns teilen mögt? Es gibt ja auch welche, die man vielleicht gar nicht teilen mag.
Ich freue mich echt auf die Krisamesse. Klingt jetzt vielleicht platt, weil wir ja schon am Anfang, aber so auf diesen Moment, wenn man cooles, also wenn erstmal viel Arbeit hinter einem liegt, weil das ist es halt auch, wenn es ein cooles Vorprogramm gegeben hat, man sich irgendwie mit vielen Leuten, die man ewig nicht gesehen hat, jetzt nach Ewigkeiten gefühlt Corona, und dann im Dom steht und dann so dieser Einzug der MinistrantInnen und der ja, JugendverbandlerInnen auch mit den Bannern. Das finde ich, ist halt großes katholisches Tennis. Kann man auch für kitschig, aber ich finde es toll. Und so merken, dass das ist auch irgendwie was verbindet. Und das wird anders sein als die Jahre davor. Wir werden nicht 2000 Leute sein und das ist okay, aber es wird so sein, wie es dann ist. Und darauf freue ich mich total und auf die vielen kleinen Momente. Also auf gerade mit den MitarbeiterInnen da irgendwie zu gucken, wie geht das Schrittchen für Schrittchen auf die MitarbeiterInnen-Gottesdienste auf dem Bodenberg, finde ich immer total berührend. Auf viele Gespräche und gemeinsam unterwegs sein. Ja.
Das klingt ganz schön glücklich und wirklich voller Vorfreude.
Ja.
Vorfreude steckt an.
Ich überlege schon die ganze Zeit, Krisamesse, habe ich da Zeit?
Ja, ich freue mich auch auf ein tolles 2023. Im November hatten wir unsere Zusammenversammlung mit, die einfach grandios war und wo endlich wieder JugendverbandInnen aufeinandertreffen konnten und eine tolle Energie einfach da war. Und ich freue mich, mit dieser Energie in ein 2023 zu gehen, wo man ja sich wieder treffen kann, wo normal Ferienlager stattfinden können, wo normal Verbandsarbeit wieder ins Laufen kommt. Genau, und dann auch auf einen schönen Abschluss dieses Jahr. Und ja, man blickt schon auch weiter auf 24, dann auf die 72-Stunden-Aktion, weil das wird natürlich jetzt alles dieses Jahr vorbereitet und darauf freue ich mich extrem.
Ist ja auch schon ein Teil der Vorfreude, wenn man schon Sachen mit vorbereiten kann. Ja. Aber Ferienfreizeiten, wow, stimmt, da wurden ja auch einfach viele jetzt abgesagt und wie cool, wenn jetzt einfach so viele wieder stattfinden können an unterschiedlichen Orten. Richtig gut, dass du das gerade nochmal so gesagt hast, ja. Schön, dass ihr da wart. Richtig, richtig schön.
Genau, vielen Dank auch für diese vielen, vielen Einblicke und genau, diese vielen Gedanken auch, die ihr geteilt habt. Die Zeit verging wie im Flug.
Das war unsere Februarfolge mit Ines und Birte und dem Thema Jugend und Kirche. Ein sehr vielfältiges Thema. Ich glaube, so gehe ich raus, dass ich nochmal so merke, so, boah, ist ganz schön bunt. Und ja, wir freuen uns, wenn ihr reinhört und sie vielleicht auch noch wem anders schickt. Habt es gut und bis bald.
Bis bald.